Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders, einen Gast zu begrüßen, der die komplexen Zusammenhänge von Geopolitik, Wirtschaft und internationaler Sicherheit wie kaum ein anderer durchdringt. Die Welt ist im Umbruch. Alte Allianzen werden neu verhandelt, geopolitische Spannungen nehmen zu und Europa steht vor der Frage, wie es seine Rolle in dieser neuen Weltordnung definieren will. Wie beeinflussen globale Krisen unsere Zukunft? Welche strategischen Entscheidungen sind jetzt gefragt? Und wo steht Deutschland in diesem Machtgefüge? Mein heutiger Gast ortet die Entwicklung klug und pointiert ein, mit tiefem Fachwissen und der Fähigkeit, große Themen verständlich auf den Punkt zu bringen. Ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Stefan Fröhlich. Herzlich willkommen, lieber Stefan Fröhlich. Vielen Dank für die Zeit. Bevor wir richtig starten, vielleicht würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen berichten, was Sie so machen, sich kurz vorstellen, damit man ein besseres und rundes Bild bekommt.
Ja, sehr gerne. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Fröhlich. Ich bin Professor Emeritus mittlerweile seit einem Jahr für internationale Politik und politische Ökonomie. Habe also viel an der Schnittstelle Politik und Wirtschaftswissenschaften gearbeitet. Bin seit einem Jahr emeritiert, aber nach wie vor viel unterwegs und aktiv in Form von Gastprofessur in Europa, in den USA, Konferenzen, Vorträgen, auch in den Medien, sehr viel Rundfunk und Fernsehen zu den genannten Themen.
Und jetzt auch in einem Podcast. Das ist wahrscheinlich auch nicht Ihr erstes Mal, dass Sie in einem Podcast zu Gast sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. War Geopolitik im weitesten Sinne schon immer eine Leidenschaft von Ihnen oder hat sich das so entwickelt? Wie ist man dazu gekommen? Und selbst als emeritierter Professor hat man ja irgendwann mal angefangen.
Also eigentlich ist es ja bei uns in unserem Lande erst seit einiger Zeit wieder in aller Munde. Seit der Zeitenwende spricht man viel in den letzten Jahren eben von den neuen geopolitischen Herausforderungen, die sie vor allen Dingen natürlich mit Russlands Invasion der Ukraine verbunden sind. Ich habe mich tatsächlich schon lange Zeit damit beschäftigt, während meines Studiums und dann ganz, ganz ausführlich in meinem Habilitationsprojekt. Damals, das war oder ist eine ganze Reihe von Jahren her. Und zwar habe ich damals ein Buch geschrieben oder mein Habilitationsprojekt ging über das geopolitische Denken, geostrategische Denken und Handeln der Amerikaner in der Phase des Kalten Krieges. Von 45 bis 89 deckte also alle Administrationen ab. War ein gewaltiges Werk, ein zweimätiges, was später auch noch zur Veröffentlichung kam. Und da habe ich mich mit den ganzen Dornen der Geopolitik, der amerikanischen Geopolitik, wie Henry Kissinger, Brzezinski und Nicholas Pickman und anderen intensiv, Politze beschäftigt, McNamara, habe viele Interviews geführt in der Zeit und das hat ein Stück weit natürlich schon mein Interesse an diesem Thema geweckt, die Arbeit daran. Und ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich zu denen gehörte, die dieses, anders als vielleicht deutschen Land oder der Wissenschaftslandschaft, in der Politikwissenschaft übliche, ich davor zurückschreckte, diesen Begriff durchaus auch schon in Mut zu nehmen, als man in Deutschland irgendwie noch so gar nichts von Geopolitik hörte, weil es verbrennt war, weil es so negativ konnotiert war. Also insofern gibt es ein langjähriges Forschungsinteresse an diesem Thema und überhaupt an den großen geopolitischen Veränderungen, an den Veränderungen in der Weltordnung. Also mich haben immer die globalen Fragen interessiert, die globalen Zusammenhänge. Ja. Also so vor allem als Wissenschaftler habe ich mich mehr dafür interessiert, die Vogelperspektive einzunehmen, die großen Kontexte und Zusammenhänge zu analysieren, als mich irgendwo mit den Detailfragen, Mischfragen zu beschäftigen. Das war immer schon eine Leidenschaft. Und dann beschäftigt man sich mit Geopolitik. Und heute kommt hinzu die Geoökonomie, wie es so schön heißt, also die wirtschaftspolitischen Herausforderungen, Handelsfragen, Finanzfragen etc.
Die ja auch in einem engen Zusammenhang zueinander stehen. Ich glaube, was ganz gut zu beobachten ist, dass Geopolitik mittlerweile auch wieder salonfähig ist, der komplett falsche Ausdruck, aber Gesprächsthema an den Stammtischen, bei den Abendessen in den Familien ist, das war viele Jahrzehnte aus verschiedenen Gründen ja kaum der Fall. Außer man war wirklich ein Experte, der sich mit diesen Themen über das Normale hinaus beschäftigt. Das sehe ich richtig, oder?
Ja, das sehen Sie richtig. Ich würde aber trotzdem sagen, den zu fügen, vielleicht eher unbewusst. Natürlich redet man heute vom Krieg in Russland. Natürlich redet man von den Herausforderungen, den sicherheitspolitischen Herausforderungen, wie sie im Indo-Pazifik erwachsen, durch die Aufrüstung Chinas. Natürlich redet man von den Herausforderungen von den USA als langjährigen und jahrzehntelangen Konflikt- und Krisenmanager im Nahen Osten, Nahen Mittleren Osten. Also der Begriff, natürlich, der Wissenschaft ist präsent. Die Herausforderungen sind, glaube ich, heute auch allen bewusst und darüber redet man natürlich, ohne dass man vielleicht den Begriff so in den Mund nimmt. Also ich treffe selten irgendwo Leute, egal wo, in welchem Runden, in welchem Kontext, ob privat oder auch beruflich, die explizit von Geopolitik sprechen oder von geopolitischen Herausforderungen. Die sagen, was ist denn da mit Russland los? Was passiert denn da? Was passiert überhaupt im Moment in der Welt? Aber weniger natürlich also explizit diese Begriffe verwendet, nicht? Das ist klar. Aber man sieht sie halt sehr viel häufiger mittlerweile auch in den Medien, in den Printmedien. Nicht? Also Geopolitik, glaube ich, ist heute mittlerweile jedem ein Begriff, ist geläufig, was damit gemeint ist. Und insofern, ja, wir leben in einer Zeit und das wird daran eben auch tatsächlich sichtbar. Ich glaube, den Menschen sind die Herausforderungen bewusst, diese sogenannten geopolitischen, die sicherheitspolitischen, alles Themen, mit denen wir uns hier Jahrzehnte eigentlich auch seit der Wiedervereinigung gefühllich beschäftigt haben. Die berühmte Friedensdividende einfordern, so, wir leben doch in einer heilen Welt und alle werden uns auf diesem Weg, auf dem Weg in diese Welt irgendwo folgen. Also, ist das so schön am Ende des Kalten Krieges? Die Demokratie hat obsiegt. Das Ende der Geschichte, wie es der amerikanische Kollege Francis Fukuyama mal formuliert hat, Anfang der 90er Jahre. Und nur wird die Demokratie den Siegeszug abtreten. Und das galt als Zeitpunkt tatsächlich in den 90er Jahren bis Anfang des 21. Jahrhunderts. Dann haben sich die Zeiten radikal verändert.
Nun, ich glaube, wir müssen auch anerkennen und erkennen, vor allen Dingen erstmal erkennen. Ob anerkennen, muss man dann sich nochmal drüber, muss man darüber diskutieren, dass so viele Menschen auf der Welt eben nicht den gleichen Lebensentwurf haben wie wir. Und ich glaube, dass das so eine Erkenntnis ist, die vielen Leuten wirklich schmerzhaft ist, weil ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich schätze mal so, ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt eben ähnlich demokratisch, wie wir das tun, ob vom Anstrich oder vom tatsächlichen lassen, aber es ist auf jeden Fall sehr wenige. Jetzt ist Deutschland und auch Europa natürlich in einer besonderen Zwickmühle gelandet, dadurch, dass die USA mehr Eigenverantwortung von uns erwarten. China expandiert wirtschaftlich und geopolitisch im Russland führt einen Krieg. Also wie sollte Europa jetzt oder auch Deutschland darauf reagieren, Ihrer Einschätzung nach?
Das sind jetzt eine ganze Reihe von Fragen beziehungsweise Dinge, die Sie ansprechen. Ich würde mal gerne vorne beginnen. Tatsächlich teilt nicht jeder unseren Lebensentwurf. Und tatsächlich ist das eben auch etwas, was man im globalen Maßstab sehr, sehr unterschätzt hat, vor allen Dingen auch die Amerikaner. Vielleicht war das und vielleicht sind wir tatsächlich auch ein Stück weit gescheitert an der sogenannten Hybris des Westens. Diese Idee sozusagen, dass alle uns folgen, dass Demokratie und marktwirtschaftliche Ordnung, dass das der Wunsch einer jeden Zivilgesellschaft ist und dass alle in diese Richtung marschieren wollen. Das mag per se vielleicht so stimmen, gefühlt. Sehr wahrscheinlich würde man in Umfragen weltweit überall das Gleiche hören. Natürlich wollen die Menschen im Frieden leben, in Freiheit und in Prosperität. Heißt, sprich, einigermaßen was zu beißen haben, in vernünftigen Verhältnissen leben. Ich glaube nicht, dass die meisten hinzufügen würden, wir wollen in demokratischen Verhältnissen leben. Das ist nochmal was anderes. Insofern bestand vielleicht auch unsere Hybris und die Anmaßung darin, dass wir gemeint haben, alle teilen das und würden uns auf diesem Weg in irgendeiner Form folgen, wie dieser globalisierten Welt. Und tatsächlich hatte es lange Zeit auch den Eindruck, als würde das passieren, bis Anfang des 21. Jahrhunderts. Auch China und Russland und andere Schwellenländer irgendwo, zumindest sogar die Bahnen, das Gefühl, nicht unbedingt dabei war, hinter den Kulissen, gärte es längst. Ne? Ja, aber vordergründig hatte man das Gefühl, also man würde auch sozusagen diese Hegemonie des Westens akzeptieren.
Ich erinnere mich da sehr gut an Statements von Helmut Schmidt, der rauchend in den Talkshows gesessen hat und sicherlich zum Teil da Aussagen getroffen hat, wo die Moderatorin oder der Moderator erstmal schlucken musste, als es darum ging, wer sind wir denn eigentlich, dass wir anderen vorschreiben wollen, was die beste Lebensart und Weise für diese
Spezies ist. So ist es. Und das schlägt seit, ich würde sagen, für mich ist die große Zäsur tatsächlich gewesen, 2007/2008, die globale Finanz- und Wirtschaftskrise. Dann eben die Erkenntnis der Amerikaner, dass diese Idee von humanitären Interventionen und Demokratisierung der Welt, dass die irgendwo nicht verfing, dass das in irgendeiner Form nicht umsetzbar war. Und es führte eben auch zum partiellen Rückzug der Amerikaner. Und das führte auch zu der zumindest ansatzweise selbstkritischen und Erkenntnis der Amerikaner gleich, sagen wir der Europäer, dass vielleicht nicht alle bereit sind, uns auf diesem Weg zu folgen. China, so könnte man jetzt ganz zynisch sagen, hat Jahrzehnte von offenen Märkten profitiert, hat durchaus natürlich auch sich auf den Weg einer Marktwirtschaft, mehr oder weniger Marktwirtschaft, mit mittlerweile großem Anteil der Privatwirtschaft in der Wirtschaft begeben. Aber das hieß nicht automatisch, die wir vielleicht gemeint haben, dass damit auch der Wege die Demokratie vorgezeichnet war. Und das haben wir dann eben schmerzlich erfahren. Und seitdem, eben seit 2007/2008, leben wir in einer, gefühlt in einer anderen Welt. Es gibt diesen Widerstand, und Sie haben es eben angesprochen, es sind nicht nur 20%, das sind sogar weitaus weniger. Weil reale, wirkliche, funktionierende Demokratien, lupenreine, wenn man so will, davon gibt es noch nicht immer ein Dutzend in der Welt mittlerweile. Also an dem Punkt sind wir, nicht? Und insgesamt sieht man auch, wie die Wellenbewegung, wir haben in der Tat Anfang der 90er ja so eine große Demokratisierungswelle erlebt. Das hatte damals mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu tun und des FIFA-Verstands Jugoslawien, Taxtoja, überall sozusagen. Tatsächlich schied die Demokratie auf dem Vormarsch. Anfang des 21. Jahrhunderts geht das Ganze runter. Da geht es genau in die andere und die umgekehrte Richtung. Und damals
wissen wir, das ist eine Herausforderung, müssen wir uns heute stellen, tatsächlich. Nicht? Und das ist für Deutschland und für Europa als selbsternannte normative Macht, zivile Macht etc., ganz besonders schmerzhaft vielleicht und schmerzlich und erfordert aber eben tatsächlich, wie ich auch schon lange sage, schreibe und immer wieder auch erzähle, erfordert eben vielleicht auch einen etwas pragmatischeren Kurs in vielerlei Hinsicht. Nicht? Wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass, wie Sie richtig sagen, dass uns längst nicht alle folgen auf diesem Weg oder nicht bereit sind. Und dass es übrigens auch andere Erfolgsmodelle gibt. China hat ja bewiesen, dass das vielleicht auch unter Führung einer kommunistischen Partei man durchaus ökonomische Erfolge haben kann. Aber man muss auch sagen, es hat ja auf dem Kursebene, hat ja einen sehr marktwirtschaftlichen Kurs tatsächlich verfolgt. Insofern ist es ein hochinteressantes hybrides Modell, ein staatskapitalistisches System, nicht, was Elemente sozusagen einer Marktwirtschaft aufweist, durchaus andererseits aber nach wie vor politisch strikte Kontrolle.
Ist das was Ihnen Angst macht? Oder, das ist vielleicht auch nicht der richtige Ausdruck, aber was Sie nachdenklich macht, oder, weil wenn wir jetzt davon sprechen, dass doch so wenige Menschen den Lebensentwurf, den Politikentwurf, wie wir ihn leben, gutheißen auf der Welt von 8 Milliarden, demnächst 10 Milliarden Menschen. Gibt es da Mechanismen, wie wir überzeugen können mit unserem Entwurf? Oder sagen Sie,
Schwierig. Angst macht mir das schon nicht. Schon. Also nicht im Sinne, dass ich sage, ich mache mir jetzt Gedanken und Sorge darum, obwohl man ja durchaus auch hier Anlass haben könnte. Wenn wir die innenpolitische Situation anschauen, wenn wir die Entwicklungen sehen, weltweit sind Rechtspopulismus und Linkspopulismus auf dem Vormarsch. Weltweit ist die Demokratie tatsächlich stets hinter Druck, ist sehr herausgefordert. Und das heißt natürlich, ich eben schon sagte, für ein Land wie die Bundesrepublik, wie Deutschland, nur für Europa, damit wirst du mal die eigene Erfolgsmodell eklatant in Frage gestellt. Das ist schon irgendwo beängstigend, wenn man bedenkt, dass das eben ein weltweiter Trend ist. Aber ich glaube, trotz allem fest daran, nicht, dass ich jetzt sagen will, Deutschland und Europa sind die letzte Hoffnung, aber die letzte Bastion. Noch gibt es Allianzpartner, noch gibt es Gleichgesinnte. Was ich glaube, was wir lernen müssen, ist tatsächlich uns in Zurückhaltung üben, wenn es um die Frage geht der Demokratisierung. Was ich viel wichtiger finde in der jetzigen Welt, ist, dass Europa und Gleichgesinnte
sich darüber im Klaren sind, dass es nicht so entscheidend ist, dass alle, muss ich sagen, nach den gleichen Vorzeichen oder den gleichen Bedingungen systemisch leben, wie wir das tun, aber dass sich an die Spielregeln im internationalen System halten. Das ist eigentlich viel entscheidender. Es geht weniger um die Demokratie. Es geht darum, dass im Moment, und das ist das, was mir Angst macht, mir macht nicht Angst, ich habe nicht Angst, dass diese Demokratie, unsere Demokratie, das nicht übersteht oder überlebt. Daran glaube ich nach wie vor. Und ich glaube auch nach wie vor an das Erfolgsmodell Europa oder Europa bei allen Widrigkeiten, bei allen Rückschlägen etc. Ich glaube, dass dieses Projekt einzigartig ist und ich glaube auch nach wie vor, dass es hat es auch in den letzten Krisen gezeigt. Wir haben in vielen, beim Brexit haben wir gestehen, jetzt ist als nächstes kommt Ungarn, Slowakei, Volk andere. Mitnichten eigentlich hat man einen eher größeren Zusammenhalt erlebt. Ich glaube schon, dass wir weiterhin an die Zukunft von Europa glauben dürfen. Aber die Verletzung der internationalen Spielregeln ist das eigentliche Problem. Wir haben im internationalen System, anders als in der Innenpolitik, da haben wir Gesetze. Wir sagen, so, wer sich da nicht hält, ja, der wird am Ende des Tages im schlimmsten Fall weggesperrt. Ich was gesagt. Das gibt's nicht im internationalen System. Wir haben die UN-Charta, wir haben Völkerrechtsprinzipien, Zentrale. Nicht viele, 4, 5. Und die werden alle mittlerweile mehr und mehr den Füßen getreten von vielen Staaten im internationalen System. Ob es die Frage ist der territorialen Integrität, der Souveränität, das so berühmte Nicht-Einmischungsprinzip, das allgemeine Gewaltverbot, all das sind die schwierigen, das sind die wichtigsten, das sind nur 4, 5, sind wenige. Aber auf die wir uns freiwillig damals nach 1945 in der UN-Charta verpflichtet haben, das ist unser Völkerrecht, das sind unsere Spielregeln im internationalen System. Wenn wir auf die nicht mehr achten oder die nicht mehr befolgen in irgendeiner Form, dann leben wir natürlich in einer wirklich anarchischen Welt. Und mittlerweile und heute hat man wirklich bisweilen das Gefühl, die einzige internationale Regel, die es noch gibt und die gilt, ist die, dass es keine Regel gibt. So kommt einem das vor. In diesem neuen Großmächtewettbewerb und Kampf in dem deutschen Europa so ein bisschen drohen unterzugehen. Und das ist deswegen, vorhin haben wir es schon mal angesprochen, es ist für Europa eben, es ist ein Zeitpunkt, den ich als den kritischsten und schwierigsten bezeichnen würde, nicht seit Ende des Kalten Krieges, nicht in den letzten 30 Jahren, sondern seit Ende des Zweiten Weltkriegs.
Also wir sprechen quasi von eher Darwin als von Einstein.
Du bist es.
Okay, jetzt habe ich fast meine gute Laune verloren, aber nein, liegt nicht an Ihren Äußerungen, sondern liegt daran, dass mir das nochmal präsenter wird. Und ich glaube, diese Charta-Geschichte, diese Regel, die sich die Völker selbst gegeben haben, ist so ein bisschen wie bei einem Fußballspiel, nicht wahr? Wenn es keine Regeln mehr gibt, macht jeder, was er will und dann sind wir bei Darwin, nicht wahr? Und gibt es denn auch Anzeichen, dass, also ich glaube, Europa muss stärker werden, muss einiger werden und muss die Power, die da ist, auch wirtschaftlicher Natur nutzen. Sehen Sie Tendenzen, dass das passiert? Bis jetzt war Macron und Deutschland oder Frankreich und Deutschland eigentlich eine Einheit, viele Jahre lang. Im Moment hat man eher so ein bisschen Sand im Getriebe festgestellt. Glauben Sie, dass das gelingt?
Also, im Grunde muss man sagen, es muss gelingen. Wir haben tatsächlich keine andere Wahl. Und ich weiß nicht, ob im Moment nicht tatsächlich sogar vielleicht weniger Sand im Getriebe ist, als das schon in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Immer wieder. Egal die deutsch-französische Achse und den Motor sozusagen angesprochen, er tatsächlich nicht zu Unrecht oder zu Recht eigentlich als der Motor des Integrationsprozesses des Europäischen immer betrachtet wurde, obwohl Frankreich und Deutschland aus vollkommen unterschiedlichen Welten kommen. Sicherheitspolitisch und auch ökonomisch. Auf der einen Seite die Ordoliberalen, auf der anderen Seite die Industriepolitiker. Staatliche Intervention etc. Also das ist ja das Faszinierende an dieser Achse. Das ist das Faszinierende an Europa, dass eben zwar Gleichgesinnte in puncto, welche Ideologie vertreten wir und wo kommen wir her, was die Normen und Werte anbelangt, aber sagen wir mal in der Umsetzung und der Frage, wie handle ich das makroökonomisch, wie aber die Sicherheitspolitik zu organisieren, komplett, zum Teil diametral unterschiedliche Einstellungen immer ab und Einschätzungen, nicht so unterschiedlich in Welt kommen. Heute, glaube ich, haben wir tatsächlich keine andere Wahl. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass das gelingen kann. Zumindest glaube ich, dass das Bewusstsein nie größer gewesen ist in unseren Ländern, nicht nur in den beiden angesprochenen Ländern, in Europa insgesamt, bis auch Ausnahme. Die gibt es natürlich, vollkommen klar, vor welcher Herausforderung wir stehen. Denn wir können uns auf Amerika nicht mehr verlassen. Und das ist ein Fakt, weil es kann in 2 Wochen anders sein. Die einzige Konstante mit Blick auf Trump ist die seiner Unberechenbarkeit. Gar eine Konstante gibt es nicht. Wir können immer damit rechnen, dass wieder eine neue Bote kommt. Und zwar innerhalb von 24 Stunden. Bisweilen. Dahinter steckt keine große Strategie. Obwohl man auf der anderen Seite nicht zu unterschätzen sollte oder meinen soll, es gibt überhaupt keine Strategie in Washington oder in den USA oder was die USA so im Grunde genommen sind, etwa welches Weltbild Trump hat und welches er verfolgt. Wir haben Russland, wir haben China, wir müssen im Moment uns ein bisschen anders sortieren. Wir brauchen andere strategische Partner. Das ist ganz, ganz wichtig. Europa alleine, ich will nicht sagen, schafft das nicht, aber Europa braucht Partner. Und zwar gerade mit Blick auf, weniger auf das, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt hier, weniger mit Blick auf das Normative, sondern mit Blick darauf, dass wir sagen, wir haben hier Spielregeln, wir gehören zu diesem Club. Wir haben die UN-Karte alle unterzeichnet, fast 200 Staaten, alle haben sie die unterschrieben und halten sich zu einem Großteil trotzdem nicht dran. Es gibt aber genug Staaten, die daran nach wie vor ein genuines Interesse haben, dass man sich an diese Regeln hält. Insofern stehe ich nicht alleine da. Ja, und das ist das eine. Zum anderen glaube ich, dass dieses Europa die Kraft und das Potenzial hat. Das hat einen Binnenmarkt von 500 Millionen Konsumenten. Wenn wir einigermaßen mit einer Stimme sprechen, und das tun wir in der Wirtschafts- und Handelspolitik bisweilen durchaus, dann haben wir ein ähnliches Gewicht, die Wahrstellung zur Währung mit den USA und China. Dann können wir es mit beiden ohne Problem aufnehmen. Wir sind reich am Ende des Tages. Allerdings haben wir vieles verschlafen. Wir brauchen also nicht nur eine sicherheitspolitische Wende, wir brauchen eine technologische. Stichwort Digitalisierung. Gucken Sie hier in dem Land um, was uns fehlt. Das wird Land auf, Land ab, wird es gepredigt. Und zwar seit Jahren. Aber irgendwo Gefühl, passiert nichts richtig. Man kann nur hoffen, dass die jetzt sich formierende Koalition tatsächlich weiß und begriffen hat, worum es geht, was auf dem Spiel steht. Und es braucht eine mentale Wende eben auch. Nicht? Das Ansehen ist alles, ich meine, Europa hat theoretisch das Potenzial. Europa fehlt bislang der politische Wille. Das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Das ist verständlich, das weiß jeder, das ist klar. Aber dahinter kann man sich, auch wenn das manche vielleicht unbequem finden oder nicht gerne hören, dahinter kann man sich nicht ewiglich verstecken. Nicht? Die Herausforderungen sind so, dass man in irgendeiner Form, um jetzt nur die Selbstverteidigung irgendwo gebietet, dass wir eben die Fähigkeiten entwickeln, dass man uns nicht nur ernst nimmt, sondern dass man vielleicht auch in irgendeiner Form abschrecken kann. Dass diese Logik, die gilt nach wie vor in der Welt, auch wenn manche das anders sehen. Genau mit diesem Problem, mit dieser Absteckung und der Angst, wie weit treibe ich diese Absteckung, mit der hat ja Putin wunderbar in Europa in den letzten 3 Jahren gespielt.
Putin ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe überall ist zu lesen, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber überall ist zu lesen, dass Russland ab 2029 bereit sein würde, ein NATO-Land anzugreifen. Das habe ich nicht nur einmal, sondern jetzt verstärkt gehört. Zweigeteilte Frage dazu. Erstens, wo kommt das her, dass man der Meinung ist, dass 2029, und die Zahl wird immer wieder genannt oder das Jahr wird immer wieder genannt, Russland parat wäre? Und die zweite Frage dazu, ich als totaler Laie würde aber wahrscheinlich sagen, nun, was habe ich für eine Situation? Was hat Herr Putin für eine Situation, die er gerade sieht? USA, Europa, nicht wirklich einig. NATO, sich auf die USA zu verlassen, schwierig. Also ich würde wahrscheinlich eher vor 2029 versuchen, irgendetwas zu machen, weil danach ist Trump Sicherheit weg, könnte sich alles nochmal verdrehen, verändern und auch verschieben. Also wo kommt diese Zahl her und warum sagt mir niemand, dass es eigentlich viel gefährlicher oder viel wahrscheinlicher ist, dass es vor 2029 tut? Oder stimmt das gar nicht von meiner Einschätzung her?
Interessanter Aspekt, könnte man vermuten, ist eine mögliche Sichtweise. Ich glaube deswegen nicht daran, weil Putin begreift, dass im Moment ihnen nichts Besseres passieren kann, als Trump im Weißen Haus zu haben. Sagten sie ja schon richtig. Und wenn das so anhält, ich meine, dem muss er sich ja in irgendeiner Form, auch er weiß ja um seine Unberechenbarkeit, gewogen halten. Das heißt, er muss schon in irgendeiner Form, bis jetzt hat man das Gefühl, er zieht Trump eher am Nasenring durch die Manege. Das ist auch richtig. Aber trotzdem ist in Moskau nach wie vor schwierig im Moment. Steht immer noch die Angst vor der Unberechenbarkeit und dem Moment, da Trump plötzlich hochstellt. Gestern, weiß ich, die Hörerinnen mitbekommen haben, gestern wurde ja, hieß ja, Trump hätte das erste Mal kritisch über Putin sich geäußert. Und wurde gesagt, also so geht's jetzt nicht. Also langsam muss er mal liefern. Ich werde langsam ungehalten. Heute hat er gesagt, ist schon wieder alles in Ordnung. Ist schon wieder vergessen. So läuft das, so geht das. Also auch auf Putin kann diese Unberechenbarkeit dich komplett wegheben, wegdefinieren und ausschießen. Und muss immer dabei rechnen, dass das Ganze auch nochmal in irgendeiner Form umschlägt.
Sich daraus zu verlassen ist natürlich so ein bisschen.
Ja, sich darauf zu verlassen. Ich meine, jetzt kommen wir zu der anderen Frage. Das war ja zweigeteilt davon.
Und das hängt natürlich eng miteinander zusammen.
Weil die Sache ist, die, also jetzt würde eine Überforderung für Putin auch bedeuten. Ich würde jetzt an dem Punkt eben auch sagen, bei aller Sorge, die wir haben, berechtigten, würde ich jetzt nicht in Panik verfallen. Und zwar aus einem anderen Grund. Ich glaube, Putin ist im Moment, also wenn wir hier jetzt permanent das Szenario an die Wand malen, morgen wird Litauen oder sonst was angegriffen, Hybrid kann alles passieren.
Cyber-Attacke und da Desinformationskampagne, das wisst ihr, das läuft hier schon seit Jahren. Aber also im Sinne, also Invasion, Ersatzplatz, ein NATO-Land wird angegriffen, ist relativ unwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt. Sich mit der NATO, selbst minus Amerika im Moment, trotz allem anzulegen, käme sehr wahrscheinlich auch eine Überforderung von den Fähigkeiten Russlands gleich. Denn wir müssen ja mal sehen, Putin ist vor 3 Jahren angetreten, im Handstreich die Ukraine zu schwappen.
Wie weit ist er gekommen? 20% des Territoriums im Osten. Er will die ganze Ukraine nach wie vor. An dem Ziel
hat sich nichts verändert. Die Frage ist nur, auf welchem Wege? Er hat es nicht geschafft, die Ukraine endgültig oder final zu besiegen, auch wenn das Pendulum im Moment eher in Richtung Moskau schlägt. Keine Frage. Das heißt, wie soll man sich im Moment, ich glaube, da würde man, und da unterschätzt man vielleicht auch das russische Kalkül, also bei aller Unberechenbarkeit, die wir ja auch Putin immer attestiert haben und vor der wir so Angst haben, dann greift er im nächsten Moment zur Nuklearwaffe. Ich sage, das ist kalkulierte Irrationalität. Und das war's immer. Das nennt man im NATO-Jargon die Madman-Strategie. Also man spielt den Verrückten, aber das ist ganz bewusst so. Man weiß genau, was man tut. Er weiß, was er tut. Er weiß ganz genau, was er tut. Davon dürfen wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, ohne dass wir ihn gleich im nächsten Moment dann irgendwie unterschätzen und vielleicht damit einer mehr nur provozieren. Also ich würde sagen, diese Angst, so verständlich das ist, man darf nichts ausschließen, man muss gewappnet sein. Aber ich halte das nicht für das wahrscheinlichste Szenario und deswegen braucht Putin die Zeit, deswegen die 2029, die Sie erwähnt haben, auch er braucht Zeit zur Regenerierung der Kräfte, der Fähigkeiten. Das ist das, was man kalkulieren kann, was Militärexperten, ne, die das, soweit sie können, eben beobachten und was die Geheimdienste uns eben auch sagen. Darf man davon ausgehen, dass vor 2029, wenn denn überhaupt sowas geplant ist, Putin nicht übergriffig wird und nicht einen Krieg mit der NATO beginnt? Und diese Zeit müssen wir natürlich nutzen, um uns zu wappnen und abschreckungsfähig zu werden. Ich glaube nicht, dass die 2029, 2030 für Europa reichen. Sie reichen aber, um zumindest eine glaubwürdige Abschreckung zu generieren. Ob wir uns dann schon wirklich verteidigen könnten in jener Hinsicht gegen ein Russland, das wieder mobilisiert hat, das alles in die Waagschale wirft, ohne Amerika, wohlgemerkt. Das steht auf einem anderen Blatt. Die meisten, und ich teile die Einschätzung, würden eher sagen, dann müssen die Europäer noch ein paar Jahre drauflegen. Bis wir soweit sind, gehen nicht nur 4-5 Jahre ins Land, sondern vielleicht sogar 10 Jahre ins Land. Das ist die große Herausforderung, wie wir diese Zeit im Moment meistern, wie wir sie überbrücken. Und das heißt natürlich klar für uns, egal wie, selbst wenn wir es bis 2030 nicht schaffen, wir müssen alles in die Waagschale werfen, dass so wenig so weit wie möglich kommen.
Und dass wir jetzt dieses Ziel im Auge behalten und das hieße zumindest mal die Offensivfähigkeiten zu entwickeln im Bereich Cyber, das ist
im Bereich Drohnen und mit denen man Muster in Schritt bei wenigstens abschrecken könnte.
So muss man das wohl sehen. Also von daher ist diese 2029-30 ist schon durchaus realistisch. Also Garantie gebe ich hier nicht ab und die gibt uns keiner.
Ich möchte auch nicht, dass wir in Kürze darüber sprechen, wer näher dran war, ob Sie oder ich, nicht wahr? Also das machen wir mal lieber nicht. Es gibt noch eine abschließende Frage. Nein, es gibt zwei abschließende Fragen von mir. Erstens, was stimmt Sie optimistisch? Welcher Umstand, den Sie im Moment wahrnehmen, stimmt Sie optimistisch für uns, für Europa, für Deutschland?
Ja, also Optimismus mit einem immer wieder doch noch mit einem kleinen, sagen wir mal, Wermutstropfen. Und ich habe schon das Gefühl, dass man in Europa insgesamt die Zeichen der Zeit erkannt hat. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass das Europa diese Herausforderungen einen weiteren Schub, ich will nicht sagen Integrationsimpuls verleiht, aber einen Schub insofern, als man vor allen Dingen aufhört, diese unsinnige Debatte zu führen, erlauben Sie mir, wenn ich das so sage, immer wieder, wenn Europa in einer Krise steckt, dann denken wir über neue Institutionen nach oder die Reform der Entscheidungsprozesse. Gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik meinen die meisten Leute immer, wenn wir dafür qualifizierte Mehrheitsentscheidungen ein und dann ist das Problem gelöst. Wir geben das Einstimmigkeitsprinzip in der Außen- und Sicherheitspolitik auf. Das ja besagt, wenn einer nicht will, sind die anderen alle blockiert. Das allein löst das Problem nicht. Also so oder so nicht. Und außerdem sieht das System längst vor und auch die Verträge vor, dass man diese sogenannten Koalitionen von Handlungswilligen schmiedet, wie das Starmer, der britische Premier, jetzt beim Londoner Gipfel vor drei Wochen, formuliert hat. Das Konzept gibt es schon lange. Und ich glaube, das hat man erkannt. Und ich glaube, wir kriegen eine solch kritische Masse. Das hat London eben auch gezeigt, dieser Gipfel. Diese Bereitschaft ist da. Ja, da wird es auch immer wieder Rückschläge geben. Aber die Grundrichtung, glaube ich, die stimmt. Und die Erkenntnis ist da. Man kann nur hoffen, dass die politischen Eliten, die politisch Verantwortlichen, das auch noch deutlicher und regelmäßig in die Gesellschaft hinein kommunizieren. Denn wir brauchen auch diese Mentalitätswappe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind nicht gescheitert an Fähigkeiten. Wir sind nicht an Institutionen, an einem bürokratischen Apparat in Brüssel allein gescheitert in den letzten Jahren, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht. Wir sind gescheitert an unserem mangelnden politischen Willen. Unsere strategische Kultur, bedingt durch zwei verlorene Weltkriege im 20. Jahrhundert, bedingt durch diese Katastrophen, die haben einen Sinneswandel eben und Mentalitätswandel bei uns befördert, der uns, wenn Sie so wollen, kurz durchaus pazifiziert hat. Und das ist zu unserer DNA geworden. Und jetzt sind wir leider an dem Punkt, wo wir merken, schmerzlicherweise merken, dass wir das wurde ein Stück weit umzureißen, dass das leider nicht so geht oder dass der Rest der Welt das nicht unbedingt so teilt. Dass wir nicht ewig auf der Insel der Glückseligen leben können. Das haben wir lange Zeit getan. Und da, glaube ich, gibt es dass hier Bewusstseinswandel durchaus und auch die Bereitschaft der Bevölkerung. Aber in allen Dingen ist es wichtig, dass man das der Bevölkerung auch erklärt. Dass man ihnen sagt, wo wir stehen. Und das müssen unsere Partei, das müssen unsere politische Verantwortlichen erkennen. Und anerkennen und entsprechend kommunizieren. Das ist meine Hoffnung, mein Optimismus, meine Hoffnung in Europa, mein Glaube an Europa, der hält nach wie vor an. Ich habe nicht das Gefühl, dass Europa morgen mehr oder weniger oder in nächster Zeit untergeht.
Das heißt, der Optimismus bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass Europa sich mehr eint, als es in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten passiert und aber auch notwendig war. Und die allerletzte Frage jetzt von mir, wenn Sie morgen Außenminister werden oder werden Sie lieber Verteidigungsminister? Ich weiß nicht genau. Außenminister, okay, da habe ich doch richtig gelegen. Was wäre das Erste, was Sie tun? Der Bevölkerung erklären, was gerade passiert?
Ja, und ein klares Signal innerhalb von Europa aussenden, was nach wie vor zu halbherzig geschieht, was ich mir von dieser Regierung, von der künftigen Regierung eben erwarte, dass Europa, dass Deutschland die tatsächlich die schon lange eingeforderte Führung in Europa bereit ist zu übernehmen, mitzutragen.
Ich glaube, gutes Schlusswort, mit dem wir gut und vielleicht doch ein bisschen optimistisch nach Hause gehen können. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, hat mir große Freude gemacht und mir viel beigebracht. Auch dafür danke ich Ihnen. Alles Gute für Sie und selbst als Ruheständler geben Sie nicht auf, weiter die Message zu transportieren, wo die Reise hingehen soll.
Auf keinen Fall. Ich danke Ihnen.
Herzlichen Dank.
Danke sehr.
Eine Produktion von Faux Professionnel.